Du zahlst für ein AI-Tool und jetzt willst du damit arbeiten. Und plötzlich wieder diese eine Meldung. Nutzung wegen hoher Auslastung eingeschränkt. Bitte später erneut versuchen. Und als Nutzer bist du jetzt absolut abgenervt. Und dann hörst du von dem CEO des Unternehmens folgende Aussage. Wir haben uns sehr sorgfältig für eine Welt mit 10-fachem Wachstum pro Jahr ausgelegt und geplant. Und trotzdem haben wir ein 80-faches Wachstum erreicht. Genau deshalb hatten wir Schwierigkeiten mit der Rechenleistung. Und plötzlich versteht man, das Problem ist nicht, dass diese Firmen keine Nachfrage haben. Das Problem ist, dass die Nachfrage so brutal schnell explodiert, dass selbst die besten AI-Labs ihre Infrastruktur kaum hinterhergebaut bekommen. Und übrigens, dieses Zitat stammt von Dario Amodei, dem CEO von Anthropic, und es ist ein Symptom dafür, dass AI gerade schneller wächst, als Rechenzentren, GPUs und Energieversorgung skaliert werden können.
Was ein Intro, lieber Tobi. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wafer-Podcast. Wafer Folge 2. Kann's kaum glauben, wir sind am Start. Der Podcast ist für alle die, die ein Unternehmen führen, Führungskräfte selber sind oder auch einfach nur KI-Interessierte, die teilweise aufstehen bei Xing oder LinkedIn, irgendwie wieder News über neue KI-Tools sehen und sich die ganze Zeit denken, was soll das, worum geht's da, was bringt das wirklich, bringt meinem Laden das Umsatz, bringt meinem Team das Umsatz, ist das nur Lärm und Noise? Und ja, unsere Idee mit Wafer ist, damit aufzuräumen, jede Woche. Wir sind heute ein bisschen früher dran. Erste News. Im Moment ist der Plan, dass wir dienstags releasen wollen, nachdem wir so ein bisschen gemerkt haben, dass der Freitag ein paar Probleme für uns mitbringt. Und genau, Wafer Folge 2, Tobi, ich freue mich. Und ich würde sagen, let's go und direkt reinstarten. Wie ihr aus der, oder die, die die ersten Folge gehört haben, ja wisst, ist, wir wollen unseren Podcast immer in verschiedene Kapitel unterteilen. Wir wollen einen Opener haben wie jetzt. Wir wollen dann in den Flow übergehen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen auf die Newslage bei KI gucken. Wir wollen dann ein bisschen aufs Private und Geschäftliche schauen. Kurz ein Check-in. Wie liefen die letzten 7 Tage bei Tobi, bei Philipp? Highlights, Lowlights. Und dann wollen wir immer bestenfalls noch in einen coolen thematischen Deep Dive gehen. Der kann mal philosophisch sein, der kann mal sehr technisch sein. Wichtig ist für alle Zuhörer, wir wollen es so machen, dass hier jeder mitkommt. Wir wollen Fremdwörter versuchen zu erklären. Wir wollen News versuchen, gut mit ordentlichen, einfachen Worten einzuordnen, weil die ganze Idee davon war ja von Anfang an, Tobi und ich wollen parallel gemeinsam was lernen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und ja, wir haben jetzt starten wir direkt in den Flow rein. Wir haben ja gerade diese sehr schön anmoderierte Intro von Tobi gehört. Da ging es um dieses Zitat, das der Dario Amodei vor, ich glaube, jetzt waren es irgendwie 3 Tage, am 6. Mai in einer Präsentation gesagt hat und passt dann ganz gut zu den riesen News, die es gab. Und ich glaube, das ist irgendwie das Erste, über das wir heute sprechen müssen. Anthropic wird Mieter bei dem eigentlichen Erzfeind SpaceX oder auch Elon Musk. Und das ist eigentlich total spannend. Die News kam jetzt am 6. Mai raus, dass Anthropic die komplette Computing-Kapazität von dem Colossus 1 Data Center in Memphis anmietet von SpaceX. Dafür muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. SpaceX ist ja zusammengegangen mit der Firma xAI. Um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, xAI wurde ein halbes Jahr vorher ja vereint mit der Firma X. X, wie viele vielleicht wissen, ist ja das ehemalige Twitter. Das heißt, der Elon Musk hat erst Twitter gekauft, hat dann xAI gegründet, hat dann X und xAI gemerged. Jetzt hat er SpaceX und xAI gemerged. Und ja, viele Gerüchte gibt es jetzt schon, dass irgendwann eine Riesenfirma entstehen wird, wenn auch noch Tesla da reingemerged wird. Aber wenn wir also über den SpaceX Anthropic Deal sprechen, dann sprechen wir darüber, dass der Elon Musk, ich erinnere mich da noch ganz gut dran, etwas noch nie Dagewesenes geschafft hatte. Das ist 9 Monate her. Und zwar hatte er mit Colossus 1 bewiesen, dass man über 100.000 NVIDIA-Chips, also sogenannte GPU, General Processing Units, übereinander in einem gigantischen Datacenter stacken kann. Das wurde vorher noch nie bewiesen. Datacenter hatten immer relativ geringe Menge an Chips, die gestackt wurden. Er hatte das bewiesen, über 220.000 NVIDIA GPUs. Was hat er gemacht? er hat dieses komplette Data Center jetzt an Anthropic vermietet. Was daran spannend ist, ist, wie Tobi in der Anmoderation schon gesagt hatte, Anthropic ist halt überrascht worden von diesem irrsinnigen Wachstum. Ne? Die haben mit 10x Umsatzwachstum geplant. Sie sind im Moment bei 80x. Sie haben inzwischen, wenn man eine annualisierte Umsatzrate, also den Umsatz, den sie im Q1 jetzt gemacht haben, also Januar bis einschließlich März, mal auf ein ganzes Jahr, also auf 12 Monate hochrechnen würde, wären sie jetzt inzwischen bei 30 Milliarden Euro Umsatz. Damit wären sie im Moment jetzt schon größer als OpenAI und sie sind halt einfach mit diesem Wachstum nicht hinterhergekommen. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, Compute wurde knapp. Also immer, wenn wir das Wort Compute nutzen, dann bedeutet es, Anfragen, die wir in den Chat reinkloppen bei einem Gemini, bei einem OpenAI oder bei einem Claude, braucht Compute-Zeit in irgendeinem Datencenter, wo es auf diesen Nvidia-Chips gerechnet werden kann. Dario Amodei hat bekannt gegeben, dass dieser Deal stattfindet und es ist ein sofort spürbarer Effekt, um kurz in die Details reinzugehen. Cloud-Code-Limits wurden verdoppelt, da gibt es nicht mehr diese 5-Stunden-Limits, die sind jetzt länger. Es gibt keine Peak-Hour-Drosselung mehr, vielleicht erinnert ihr euch, wo ich gesagt hatte beim letzten Mal, oh Gott, wenn 15 Uhr ist und die Amerikaner anfangen, dann wird es noch schlimmer, das sollte ein bisschen weniger werden. Warum ist das jetzt so pikant, warum stellen wir das über alles? Das hat verschiedene Gründe. Also einerseits entwickelt sich Claude gerade oder Anthropic, die Firma dahinter, zu einer der mächtigsten Startups, die es je gegeben hat. Würden sie in der Lage sein, noch ein weiteres Jahr auf diesen Wachstumsraten zu wachsen, dann wären sie Ende 2027 eine 1 Trillionen Euro Umsatzfirma und damit die größte Firma, die es je auf der Welt gegeben hat vom Umsatz. Auf diesem Weg sind sie. Und Elon Musk hat Anthropic, er greift ja einerseits natürlich auch OpenAI an, ist mit denen vor Gericht und so weiter. Auch Anthropic hat er konsequent angegriffen über Twitter, über Jahre, hat immer wieder gesagt, es sei nicht Anthropic, sondern Misanthropic, also sozusagen genau das Gegenteil, eher Menschenfeinde, würden menschenverachtend sein etc. Und jetzt liefert SpaceX dem Konkurrenten halt eine Menge an Compute. Wird natürlich eine gewisse Abhängigkeit auch von Anthropic an SpaceX geben, ne? Weil wenn die jetzt wissen hier, wir können hier sofort super viel Compute-Zeit und Milliarden an Umsätzen generieren, dann weiß Elon Musk natürlich auch, wenn mir nicht gefällt, was Anthropic macht, drehe ich den Hahn ab. Und was aber auch, oder Tobi, ich weiß nicht, ob du, wie du es wahrgenommen hast, merkst du schon die Rate Limits oder was sind so deine Gedanken?
Also als ich das gesehen habe und eben als du es nochmal erwähnt hast, ist mein Blick direkt im Browser oben auf mein Plugin gegangen, wo jetzt aktuell 3% steht in den 5-Hour-Limits und ich dachte mir so, hey, das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich heute Morgen echt ziemlich viel Gas gegeben habe. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt ein spannender Punkt ist, was passiert, also wie sind diese Verträge halt aufgebaut an Laufzeiten, woran sind die gekoppelt, ne? Weil das ist ja schon ein High Risk für Anthropic, wenn jetzt sagen, okay, wir haben jetzt halt dieses geile Datenzentrum, jetzt können wir mehr, ich sag jetzt mal shippen, ne? Also können mehr abfertigen und auf einmal sagt der gute Elon, es war vielleicht nur irgendwie eine Strategie, zack, und knipst ihn dann das Licht aus. Also das ist, finde ich, echt ein Ding, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also
vor allem, er hat ja jetzt schon damit angefangen. Ne? Er hat jetzt schon in einem Tweet gesagt, er wird immer wieder überprüfen, ob Anthropic die Compute-Zeit, die sie dort nutzen, dafür nutzen, to save humanity. Ne? Seine Weltvision ist ja to save humanity, to make humanity multiplanetary, deshalb SpaceX zum Mars fliegen und so weiter. Aber er setzt sie natürlich damit konstant unter Druck, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie merke, dass ihr irgendwas macht, was für mich nicht saving humanity ist, dann stöpsel ich euch da wieder ab. Und dazu vielleicht nur ein Punkt, der auch wichtig ist zu verstehen mit KI. Ne? Du hast angefangen mit dem Satz, du zahlst für ein AI-Tool und jetzt musst du auf einmal wieder selber arbeiten, weil dein AI-Tool gerade nicht funktioniert. Compute-Konzentration ist auf jeden Fall das neue Risiko im Einkauf für solche Firmen. Ne? Wenn Musk behält sich das vor, die Compute zurückzunehmen, wenn die KI der Menschheit geschadet wird. Hier entsteht eine neue extreme Abhängigkeit. Elon Musk hat wieder einen neuen Weg gefunden, Milliarden an Wachstum zu generieren, weil er jetzt auf einmal auch zu einem sogenannten Hyperscaler wie AWS oder Azure etc. wird und einfach seine Datacenter vermietet, die er selber, muss man ja auch sagen, das ist vielleicht noch ein Satz dazu, die er selber ja nicht ausgelastet bekommt. Ne? Also sein xAI, sein Modell Grok, das ja sozusagen das Wettbewerbsmodell zu Gemini, zu ChatGPT oder Claude ist, scheint ja nicht genug Andrang zu finden, dass er dieses Colossus 1 ausnutzen könnte.
Es ist aber noch ein anderer Faktor, den wir hiermit erwähnen müssen, weil es ist ja nicht nur zwischen den Großen, weil ich bin davon überzeugt, in vielleicht in 2, 3 Jahren wird es vielleicht, also ich meine, jetzt aktuell sprechen wir eigentlich ja auch immer nur von 3, ne? Irgendwie von du, also Leute wie du, Philipp, ne, die sprechen immer von Gemini. So, nein, Spaß.
Wir sprechen nicht mehr von so viel, Gemini. Nicht mehr so viel.
Nicht mehr so viel. Okay, also Gemini sprechen wir sprechen von Anthropic, also irgendwie von allen Claude-Modellen, von allen GPTs und irgendwie, also Grok ist in meinem Munde eigentlich gar nicht, weil ich wüsste noch nicht mal, ob ich es jemals ausprobiert habe, ne? Aber das heißt, es ist ja eine Abhängigkeit zu diesen Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch, jetzt müssen wir mal das auf unseren Wirtschaftssektor runterbrechen oder auf den Mittelstand. Wenn ein mittelständisches Unternehmen sagt, hey, wir nutzen diese Modelle, auch wir können, man kann sie ja safe bei der AWS in EU gehostet nutzen oder auch bei der Vertex AI von Google, also in beiden Cloud-Systemen. Aber spannend ist ja auch, wenn du dich da komplett drauf verlässt. Das ist bei uns auch im Produkt ein Riesenthema mal gewesen, weil wir gesagt haben, ein Shopping fällt die ganze Zeit aus, wir brauchen Fallback-Modelle. Und man gibt sich eine Riesenabhängigkeit. Und jetzt überleg mal, wir wollen ja, wir teasern das mal an, in einer anderen Folge nochmal ganz gezielt über Angebote mit AI sprechen, also wie sich auch Angebotswelten von Unternehmen verändern, also um das mal vorwegzunehmen. Aber da drin ist ja auch wichtig, dass delivered werden kann, also braucht man Rechenkapazität. Ne? Also ich finde, das ist schon eine richtig harte Kette und eigentlich jedes Unternehmen muss es auf jeden Fall in der SWOT-Analyse drinstehen,
ja,
haben,
100%ig,
was dann passiert.
Ja. Ja, und ich glaube, es gibt einfach auch nochmal ein besseres Gefühl und damit vielleicht auch zum nächsten Thema, wo die Investments sitzen und das Thema Data Center einfach schon eine gute Wette war, auf die man setzen konnte, um zu wachsen. Wenn man Gegenteil von wachsen spricht, dann spricht man oft mal leider auch in letzter Zeit nicht nur über das Thema Insolvenzen, sondern auch über Entlassungen. Und ich glaube, im KI-Kontext gehören die News schon auch irgendwie dazu. Wir haben mal hochgerechnet, jetzt in der letzten Woche gab es 6.800 Entlassungen bei Tech-Firmen, die alle KI-bezogen sind. Wenn man da mal drauf guckt, Cloudflare ist ja so eine der, ich glaube, über 60% des gesamten Internets wird über Cloudflare in irgendeiner Form gelaufen. Ist eine Cybersecurity-Firma, entlässt 1.100 Mitarbeiter, 20% der gesamten Belegschaft werden entlassen. Sie sagen da offen, sie wollen Hierarchie-Layer abbauen, die AI-Agents übernehmen immer mehr der Koordination, das braucht man nicht. Man muss einfach der Coinbase-CEO, Coinbase beispielsweise, entlässt 700 Mitarbeiter, 14% der Stellen, und er sagt einfach, es gibt keine Pure Manager mehr in der Firma, sondern nur noch Player-Coaches, also sozusagen eher welche Trainer, die verschiedene AI-Agents bedienen, und viele Ein-Personen-Teams, AI-Native-Pods nennt er das. PayPal entlässt über die nächsten Jahre 4.760 Mitarbeiter, 20% der gesamten Belegschaft. Und leider hat es jetzt auch eine deutsche Tech-Firma getroffen, DeepL. Wir haben bestimmt viele Hörer schon mal irgendwie vor der Zeit von AI für Übersetzungen genutzt. Streicht 250 Stellen, Kölner Unternehmen hier aus dem Umkreis, 25% der Belegschaft. Ja, ist sozusagen ein Rheinländer da, wo es auch passiert. Und ist auch ein bisschen so eine Warnung, ne? Ich meine, das ist ein deutsches KI-Unternehmen. Die Botschaft an den Mittelstand ist so ein bisschen, AI-First-Strategie heißt auch für Hidden Champions, dass Mitarbeiterpyramiden umgebaut werden können, ne? Also man sollte jetzt schon irgendwie gucken, wie stellt man sich auf, wo stellt man noch ein. Aber 6.800 Layoffs in einer Woche, auch wenn jetzt nicht alle sofort wie bei PayPal über die Zeit, ist natürlich schon pikant und echt ein heftige Meldung, wie umwerfend das ganze Thema AI auch in diesen großen Firmen ist.
Das stimmt. Ein Satz noch dazu. Ich hatte das letzte Woche gelesen. Ich bin mir nicht mehr, die Quelle weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich meine, ich hätte auch gesehen, dass der Mittelstand, und spezifiziert wurde es mit Unternehmen wirklich von, ich glaube, die hatten gesagt, irgendwie ab 500 bis 5.000 Mitarbeiter oder sowas, bin mir nicht ganz sicher, war so irgendwie komische Spezifikation, aber sie haben gesagt, dass aktuell allein auf dem deutschen Markt über 9.000 Stellen offen sind, wo explizit nach KI-Expertise gesucht wird, nach Menschen, die sich damit auskennen, die andere Menschen fortbilden können, das stand da drin. Das heißt, die Unternehmen wollen ja Leute haben, die intern das auch weitertragen, aber auch nach den Integrationsexperten, die halt auf dem ganzen Tool-Stack, N8N, Make vielleicht weniger, ne, aber Superbase, bla 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 und Co. irgendwie unterwegs sind und das in die Unternehmen integrieren. Also es gibt auch Potenziale und Chancen, aber ich wollte nochmal sagen, das ist natürlich auch oft hart. Und wenn du jetzt Zuhörer bist und du bist jetzt vielleicht jemand, der in einem Angestelltenverhältnis ist, ne, dann sind das Dinge, man muss sich halt darüber auch hart Gedanken machen und muss halt auch in die Zukunft blicken, meines Erachtens, ohne jetzt irgendwie hier FOMO aufbauen zu wollen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man versucht, sozusagen diesen Change proaktiv auch anzugehen und zu sagen, ich versuche mich auch im Unternehmenskontext, aber vielleicht auch im privaten Kontext damit abzufinden oder das kennenzulernen und zu sagen, hey, wie hilft es mir vielleicht auch in meinem privaten oder in meinem beruflichen, dann kann man auch einfach ganz neue Wege und Jobs, die sich da kreieren, gehen. Und wenn man betroffen ist, was natürlich unglaublich schade dann ist, dann auch dann gibt es total viele Wege, sich, glaube ich, nie wie nie zuvor weiterzubilden und zu gucken, ob man vielleicht da den Sprung in diese KI-Welt schafft. Aber es ist eben etwas, das trifft immer mehr Firmen. Die Amerikaner sind immer Vorreiter, hire and fire, so ein bisschen. Aber ja, für die EU und für Deutschland sicherlich auch ein Thema, mit dem, wo wir mehr von hören werden in der nächsten Zeit. Deshalb wollten wir es mal mit aufnehmen.
Exakt. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten News-Thema. Und jetzt gehen wir auch nochmal Richtung Deutschland bzw. Richtung EU, denn vor einigen Tagen am 7. Mai wurde etwas seitens EU nämlich beschlossen, der sogenannte Digital Omnibus on AI. Was ist das? Das ist ein Zusatz oder eher gesagt eine Änderung zum EU AI Act. Also wer nicht weiß, was das ist ja die maßgebliche gesetzliche Regelung im Umgang mit KI-Systemen und die beinhalten auch eine sogenannte Klassifizierung von KI-Systemen, also sogenannte normale Systeme, Risiko-Hochrisikosysteme oder Systeme, die verboten gehören. Und die EU war ja weltweit mit die erste Konglomerat an Staaten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, gesagt haben, hey, da brauchen wir eine klare Gesetzgebung für, weil was hier auf uns zurollt, das muss halt geregelt werden. Ne? Und was ist jetzt sozusagen das Besondere an diesem Digital Omnibus? Also was ist das? Es ist, und das jetzt muss man sich mal festhalten, es ist ein Vereinfachungspaket. Das ist, man muss sich das mal aus der Zunge zergehen lassen. Die EU beschließt etwas, was einfacher ist. Das hat es ja, weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat. Allein das ist ja schon phänomenal. Ne? Aber es nimmt Änderungen am AI Act vor, nämlich es ist so, dass es einen Vorschlag gab von der Kommission, der am 19. November 2025 in einem Trilog angegeben wurde. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir müssen da noch etwas ändern. Und was ist jetzt das Wichtige daran? Also was wurde konkret geändert? Fristen für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme. Was das gleich ist und wie wir das abgrenzen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber sie haben es weitgehend nach hinten verschoben. Denn ursprünglich sollte im August 2026 die Fristen enden, wo diese Klassifizierungen erfolgt sind und Unternehmen sich ab da an eingestellt haben müssen. Also auch in Systemumstellungen, das betrifft Dokumentationspflichten, Einschätzungen, TOP-Maßnahmen etc. Und das müssen sie tatsächlich jetzt erst am 2. Dezember 2027, also dann müssen sie erst compliant sein. Transparenzpflichten bleiben, da kommen wir gleich nochmal zu, weil das ist super spannend für wirklich jeden irgendwie von uns. Aber ich wollte noch gerne einmal sagen, was das denn jetzt eigentlich ganz konkret bedeutet. Disclaimer, wir sind ja natürlich keine Rechtsberater oder sowas. Nee. Deswegen meine Empfehlung, wenn du Unternehmer und Unternehmerin bist oder Mitarbeiter und damit arbeitest, auf jeden Fall immer einen gescheiten Rechtsbeistand, Rechtsanwalt konsultieren, der dich da beraten kann. Aber im Kern ist es so, es gibt eigentlich im Prinzip vier Risikostufen. Es gibt nichts, also minimale Risikostufe, wo man jetzt nichts Pflichtmäßiges eigentlich machen muss, außer klassische Dokumentationspflichten. Es gibt begrenzte Risikosysteme, wo man sagt, so der Hinweis, hey, du sprichst mit einer KI. Dann hast du Hochrisikosysteme. Das sind zum Beispiel Systeme, die werden eingesetzt, wenn du biometrische Erkennungsmerkmale hast, wenn es um Scoring-Systeme geht, wenn es um Recruiting-Software geht, die eventuell automatisch Mitarbeiter einstufen muss, Kreditvergaben, Medizinprodukte, autonome Fahrzeuge. Also das ist sozusagen Hochrisiko. Wo eine menschliche Aufsicht benötigt wird. Und dann gibt es natürlich inakzeptable Risikos. Das ist halt alles sowas wie Social Scoring oder so oder manipulative KI, ne? Echtzeitbiometrie im öffentlichen Raum. Wobei das ja auch gerade ziemlich hart in einigen Ländern diskutiert wird. Gerade Überwachung. Ich weiß jetzt hier in, Philipp, korrigier mich, Deutschland gab es doch jetzt auch irgendwas, wo sie gerade im Überlegen sind, dieses Thema, glaube ich, mit reinzunehmen, weil sie sagen, so, wir müssen, Cyberkriminalität müssen wir schneller werden und da wollen sie KI einsetzen. Ich meine, da war irgendwas. Mhm. Genau, also das sind sozusagen die Dinge. Und hier ist wichtig, dass man einfach versteht, Was ist da passiert? Sie haben im Prinzip gemerkt, dass das, was an Unternehmen an Anforderungen gestellt ist, gar nicht so schnell umgesetzt werden kann. Wahrscheinlich auch, weil die Technologie sich so rasant entwickelt, dass man jetzt wieder einen ganz anderen Case hat, als vielleicht noch vor eineinhalb oder zwei Jahren. Und das ist sozusagen recht wichtig. Das heißt, hier nochmal der Hinweis, damit beschäftigen und im Auge halten und sich konkret beraten lassen für seinen eigenen Case.
Super. Aber ist also sozusagen ja eigentlich mal ein Zeichen, wo es ein bisschen wieder deregulierend ist, ne? Oder ein bisschen Zeit jetzt verschoben hat vom eigentlichen EU-AI-Act oder wie siehst du das?
Also deregulierend würde ich jetzt, weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde sagen, man hat erkannt, dass es nicht so schnell umsetzbar ist für die Unternehmen, das zu tun. Ich glaube nämlich, das ist tatsächlich einfach extrem schwer. Was sich aber hingegen, und das ist natürlich interessant, was aber bleibt, sind halt Transparenzpflichten. Und ab 2. August 2026, das ist total spannend, da müssen KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden. Philipp, und jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen hier, was bei Mokebo ist. Du hast ja deine eigene Applikation kreiert, die, sag nochmal, Mokebo Brand Suite. Moki Brand Suite, ne? Und dich betrifft das jetzt natürlich auch, wie auch deine, meine LinkedIn-Posts, wenn es Texte sind, die hundertprozentig von KI generiert wurden. So.
Ja.
Ne? Jetzt mag es, glaube ich, wie immer Auslegungssache sein. Ja, was bedeutet denn Abwandlung, wenn ich jetzt einen Satz verändere, einen Punkt ändere, drei Wörter oder sowas, ne? Aber spannend ist ja die Kennzeichnungspflicht so. Jetzt stell dir mal vor, also, oder mach mal anders, vielleicht erklärst du nochmal kurz, was machst du mit dieser Brand Suite und was ist dein Intent da dran? Warum hast du das gemacht?
Ja, also ich meine, am Ende ist es vor allem ja ein Fixkostenthema gewesen. Wir zahlen halt mehrere tausende Euro im Monat für verschiedene sogenannte SaaS-Tools, Software-as-a-Service-Tools. Da sind Bild-Editierungs-Tools dabei, da sind irgendwelche SEO-Analyse-Tools dabei. Und das sind halt einfach Themen, die teilweise auch nur irgendwelche AI-Rapper-Modelle sind. Das heißt, du nimmst Nano Banana 2, haben wir auch schon mal jetzt letztes Mal drüber gesprochen, so ein bisschen das State-of-the-Art Bildbearbeitungsmodell. Und das kannst du auch selber über den API-Schlüssel nehmen und eine Oberfläche drauf machen und es dir für die Mokebo-Anwendungsfälle individualisieren. Und dann baust du das, färbst deine Bilder damit ein oder ne, du launchst eine neue Farbe von einem Produkt. Du willst es ja jetzt nicht neu shooten. Also früher wäre man jetzt ins Fotostudio gegangen und hätte den Kaschmir-Farbton geshootet. Heute färbst du ihn halt ein. Früher hast du das mit Photoshop gemacht, jetzt machst du das mit einem Prompt in die Moki Brand Suite. Und da ist natürlich dann schon die Frage, wo fängt Kennzeichnungspflicht an, wo hört sie auf? Also heißt das dann, dass dieses Bild gekennzeichnet werden muss? Heißt das dann, weil man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel jetzt auch die OMR-Präsentation natürlich vom Pip Glöckner gesehen, wo er auch mal gezeigt hat, bei wie vielen Firmen inzwischen schon einfach komplett AI-Texte sind. Er hat dieses Phänomen des Anstiegs It's not this, it's that. Also jeder KI-Text hat so ein total klares Muster. Das lässt sich ganz klar erkennen, dass es ist nicht so und so, sondern es ist so und so. Also die AI schreibt immer vergleichend beispielsweise. Und er hat Beispiele gezeigt von großen Firmen, die Plakatwerbung teilweise machen, die von KI geschrieben ist. Soll man das jetzt alles kennzeichnen? Ich glaube persönlich ist da, also das ist gar nicht machbar, weil du gar nicht aus meiner Sicht unterscheiden kannst, wo ist jetzt AI drin, wo ist es teilweise drin, wo ist die Wertschöpfung fast 100%ig AI. Beispielsweise auch bei meinen LinkedIn-Posts, das ist nie 100% AI, sondern ich gehe immer dann nochmal rein und schreibe ein paar Sachen um, damit es einfach wirklich klingt, dass ich das auch vertreten könnte. Bin total gespannt, wie wir das umsetzen sollen. Also, I don't know, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich finde es ein ultra spannendes Thema, ne? Weil man, wenn man jetzt überlegt, so den ganzen Content-Apparat, den man ja auch spielt, dass das irgendwann mal spannend wurde, den ganzen Automatisierungsprozess zu haben. Wir haben das ganz früher auch mal gehabt, so in Anfangszeiten. Dann sind wir aber zurückgerudert, weil wir gesagt haben, nee, das ist irgendwie, war nicht so cool. Also wir haben immer geguckt, dass ein Human in the Loop sozusagen da drin ist. Und ich glaube, das machen, soweit ich also informiert bin und höre mich ja viel in der KI-Bubble rum, machen das viele auch mittlerweile wieder so, ne? Aber ich glaube, hier geht es ja auch einfach um diese Deepfake- Kennzeichnung. Ne? Also ich sag mal, es fängt bei Voice-Clones an, ne? Und hört bei KI-generierten Avatar-Videos auf. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du 3 Jahre zurückguckst und du schaust dir so ein Avatar-Video an, wie creepy die damals aussahen, und du guckst dir an, was das letztes Jahr war und was das dieses Jahr ist, das ist ja Wahnsinn mittlerweile. Ne?
Ja,
auch
ja,
die Voice-Clones, also ja. 11 Labs, die sind so überragend da drin. Ich finde nur, Und das so aus meiner persönlichen Meinung. Ich finde es halt total sinnvoll, auch diese Sachen zu kennzeichnen, weil die Frage ist ja auch immer, wo es Möglichkeiten, also wo Licht ist, ist auch Schatten. Und es gibt Leute, die werden das halt für etwas benutzen, wo es halt nicht cool ist. So. Und das ist natürlich immer dann das Thema und deswegen super wichtig, einfach generell, finde ich.
Ja, wir werden sehen. Ich meine, das passt ganz gut zu den nächsten News, weil am Ende geht es ja auch viel um Vermarktung und wir versuchen irgendwie Marketing und es geht ja eigentlich immer um Aufmerksamkeit. Ne? Wie generieren wir Reichweite für unsere Produkte? Bei dir sind es Dienstleistungen oder Tools, bei mir sind es irgendwie Möbelprodukte. OpenAI hat den Ad Manager gelauncht, erstmal nur für US. Wir haben es trotzdem mal kurz mit aufgenommen, weil es sicherlich ein relevanter Punkt ist im Kampf um Aufmerksamkeit bei den Endkonsumenten. Am 5. Mai ist die Self-Service-Plattform dann jetzt live ausgerollt. Es gab ja vorher schon die Berichte, da gab es dann irgendwie auch Piloten, ist jetzt in der Beta. Das ist die Umstellung, die es jetzt gab. Es wird vom CPM auf CPC umgestellt. Was bedeutet das? Wir zahlen, wenn du dort dann als Advertiser auf die Plattform gehst, du willst mit Mokebo jetzt Ads schalten, dass wenn jemand irgendwie über seinen Sommerurlaub oder wie er seine Terrasse jetzt möblieren kann, mit ChatGPT chattet, dass unsere Ads von unseren Outdoor-Sitzmöbeln dann da angezeigt werden, zahlen wir pro Klick bei ChatGPT. Früher war es erst ein CPM-Modell. Und was hier schon mal recht interessant ist, ist die empfohlenen Startgebote, also die empfohlenen Bits, liegen hier nicht zwischen 3 bis 5 Dollar. Das heißt, die fangen da direkt schön an, ganz oben einzusteigen und versuchen das so ein bisschen als so ein ChatGPT-Premium zu verkaufen, zu sagen, okay, wir haben hier aber wirklich auch die aller wertvollsten Kunden. Was ja so ein bisschen die Frage ist, ob das wirklich stimmt, weil wenn man wirklich mal drauf gucken würde oder ChatGPT OpenAI irgendwann dann auch mal börsengelistet ist, ich hoffe, das bekommen wir hier mit unserem Podcast dann auch mit und berichten drüber, dann wird man ja irgendwann auch mal echte Zahlen sehen, weil sie dann reporten müssen, wie viele Nutzer zahlen, wie viele Nutzer haben das Free-Model von ChatGPT, wie viele zahlen wirklich die 10, 20 Euro im Monat. Und da würde ich dann mal in Frage stellen, ob das wirklich so hochwertige Konversationen sind, die da drin durchgeführt werden, b, so hochwertige Kunden sind, die wir dort erreichen, weil man muss natürlich schon sagen, wenn ich an mich selber denke, wenn ich da irgendwie frage, keine Ahnung, ich versuche im Moment ein bisschen auf Gluten zu verzichten und ich fotografiere momentan halt jede Speisekarte, ey, und sage dann, ey, was kann ich hiervon essen, was ist glutenfrei? Das ist ja so weit weg von irgendeiner Transaktion. Deshalb bin ich da sehr, sehr kritisch. Vielleicht nur kurz für die Technik, weil vielleicht hier auch ein paar Marketeers zuhören. Komplett alles aufgesetzt. Man hat eine Conversion API, man hat Pixel, die einfach dann installiert werden. Man hat ganz viele KPIs von Page-Views über Add-to-Cart-Ratios, Reporting-Möglichkeiten Genau, es wird jetzt Stück für Stück ausgerollt, im Moment Low Risk, also irgendwie Travel, Education, Consumer Goods, ist jetzt noch nicht auf alles ausgerollt, nur USA. Vielleicht noch einen Schlusspunkt und dann vielleicht, Tobi, was du denkst, du hast ja auch schon sehr, sehr viel Geld bei den einschlägigen Advertisern ausgegeben. Es ist halt in der Jagd nach kürzer werdenden Aufmerksamkeit ist es natürlich jetzt ein neuer Channel. Ich glaube, letzten Sommer oder so wurde irgendwie dann TikTok Shops durchs Dorf getrieben als Kanal, wo man jetzt werben konnte. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, das läuft ganz gut, aber natürlich halt für total nur günstige Discount-Produkte. Ist natürlich eine neue Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist es die richtige Möglichkeit? Das wird sich zeigen. Ist im Moment erstmal nur in den USA. Und ich bin eher kritisch. Wie siehst du es?
Ja, also als ich in der Vorbereitung hier auf unseren schönen Waiver-Podcast die CPCs gesehen habe, da habe ich mir gedacht, so holla die Waldfee. So nach dem Thema, ich bin jung und brauche das Geld, OpenAI, ne, so. Aber es ist schon, also ich finde das schon Wahnsinn, genau wie du. Für mich ist dann die Intention nochmal anders, weil ich habe damals angefangen, ich glaube 2013 oder 14, und das hieß damals noch Google AdWords und nicht Google Ads, die Old But Gold sind. Du grinst, die kennen es schon, die kennen es noch, ne? Und wenn ich jetzt überlege, okay, wir haben sich CPCs entwickelt, okay, all good, aber die Suchintention ist, glaube ich, auch anders bei den Leuten geworden. Ne? Ich glaube, dass nicht nur das Tool sich verändert, sondern auch, also früher habe ich immer Phrasen eingegeben oder Keywords und mittlerweile gebe ich komplette Sätze ein. Ich weiß nicht, würde man das Ultra-Longtail-Keyword nennen oder so? Ich weiß es nicht. Ne? Ja. weil ich halt direkt die Antwort haben will. Und dann zaubert mir Gemini halt irgendwas zusammen in der Google-Suche oder ich mache es halt irgendwie in Claude oder Perplexity. Aber wie du sagst, dann der Gap zwischen ich will eine Information abrufen und ich habe ein Intent, etwas zu erwerben, das ist für mich riesig. Und ich frage mich auch, okay, ja, wie funktioniert das? Mache ich dann so Keywords oder sowas da drauf? Oder, also das ist so weird. Also ich finde es spannend, ne? Ich finde es spannend, ja, aber ich finde, der Preis ist abnormal hoch, meines Erachtens. Und ich bin genauso gespannt wie du, wenn es da mal Reporte, Case Studies gibt, was das eigentlich wirklich bringt.
Ich muss dazu noch eine kurze Anekdote sagen, weil ich war letzte Woche mit den Kollegen vom EHI-Institut, das ist das Forschungsinstitut für Retail und den Handel, war ich in so einem Interview für eine neue Studie, die machen. Und da haben sie mich halt auch gefragt, wird es denn zukünftig noch Marktplätze geben oder wird jetzt sowas wie ChatGPT und Gemini das neue Amazon werden? Und ich war erst so total kritisch, aber desto mehr wir dann im Gespräch darüber nachgedacht haben. Es ist natürlich immer die Frage, wo halten sich die Kunden auf? Ne? Also wo verbringen sie ihre Zeit? In welcher App? Mit wem interagieren sie? Und am Ende kann es natürlich schon auch irgendwie eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, dass es mehr in die Richtung dann geht, dass du da näher einem Kauf oder näher einer Transaktion oder dem Kauf einer Dienstleistung kommst. Du hast total recht. Wie wird das am Ende aussehen? Keywords oder ist es wirklich eigentlich nur intens oder du lässt die AI, ChatGPT, wo du werbst, einfach deine Website screenen und dein Werteangebot und dann spielt es halt aus. Ich habe gerade mal kurz nebenbei Shopify Sidekick aufgemacht, was ein ganz cooles Tool ist, was ich allen Hörern empfehlen kann, die auch einen Shopify-Shop haben. Den kann man quasi eigentlich jegliche Detailfrage zu deinem Online-Shop führen. Ich habe ihn mal gefragt, gib mir mal von dem Referrer-Channel ChatGPT aus den letzten 30 Tagen KPIs. Und er hat gesagt, in den letzten 30 Tagen hat Mukebo 163 Sessions über ChatGPT gehabt, aber 5 Checkouts und damit eine Conversion Rate von 3%. Und die ist im Vergleich zu knapp 1,5% bei Google deutlich größer. Also, wir werden sehen.
Wow.
Dafür ist der Podcast ja auch da, wenn es nicht 163, sondern 1,63 Millionen Sessions bald sind, dann würde ich mich über eine 3%ige Conversion Rate freuen. Wo wir gerade, oder noch irgendwelche letzte Worte, ChatGPT, bist du hyped oder auch eher abwartend?
Also ich hatte, glaube ich, noch einen Gedankengang dazu, den würde ich kurz teilen und dann können wir sehr gerne zum nächsten Thema gehen, weil ich glaube, also für mich ist nachher die Frage, in was für einer Applikation sind wir eigentlich demnächst unterwegs? Also, weil wir haben auf einmal ja die horizontale KI, das heißt, wir haben irgendwie Claude, Gemini und ChatGPT und Perplexity mit Sonar und so, also alle die ganz großen Applikationen, wo wir alle aktuell noch drin rumhängen. Aber es gibt ja super viele kleine und ich glaube persönlich, dass irgendwann das Thema Domänenwissen, also ich glaube, dass das jetzt schon im Hintergrund passiert, Domänenwissen so wichtig wird, dass eigene kleine Hersteller, Softwarebuden, Mittelständler, was auch immer, ihre eigenen Systeme bauen, vielleicht auch eigene KI-Systeme haben, wo das Domänenwissen drin ist. Weil das ist ja eigentlich das, wo die ganzen Großen nicht rankommen. Nämlich eben ein Philipp Kehler, der einfach seit x Jahren in dieser Branche drin ist. 2018, glaube ich, habt ihr gegründet, oder? Glaube ich, oder?
18, ja.
Und du hast ja so viel Ahnung eigentlich davon und das kriegt ihr nicht aus deinem Kopf raus. Und das ist, glaube ich, das, wo es nachher spannend wird. Also meine Hypothese wäre, dass wir irgendwann auch wahrscheinlich Applikationen haben, die speziell in den Domänen gehostet sind. So. Und dann wird es natürlich auch wieder spannend, dort Werbung einzubringen, eventuell.
Hundertprozentig. Dann wird daraus auf einmal wieder eine Plattform, ne? Wenn man immer darüber nachdenkt, am Ende ist alles immer irgendeine Art von Plattform. Da hast du, das ist schon kein schlechter Gedankengang. Also, man sieht, vielleicht fehlt uns im Moment noch die Vorstellungskraft, was der Endformfaktor für diese Chat-Systeme, gerade im B2C-Kontext, ne? Also wirkliche B2C-Endkonsumenten-Kontext ist. Aber sicherlich wird es so sein, dass da die Frontier-Modelle Gemini und ChatGPT, die sich ja vor allem auch im Bereich Endkonsument positionieren, Lösungen erarbeiten und Lösungen finden wollen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich kurz mal bei meinem Shopify-Account reingeschnuppert habe. Viele, ich weiß gar nicht, wer es alles weiß, aber der Gründer und immer noch der CEO von Shopify ist für mich sicherlich einer der inspirierendsten Gründer aus der Tech-Szene. Und er ist witzigerweise Deutscher, der Tobias Lüttke,
Namensvetter.
Einer der, Ja, genau, die Tech-Tobis, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und der Tobi Lüttke ist ein super, super inspirierender Typ. Ich empfehle da auch immer sehr den, der ist jetzt schon Jahre her, aber der war einmal im OMR-Podcast bei Philipp Westermeier. Das war so eines der wirklich coolsten Podcasts, die Story von ihm, wie er in Deutschland, ich glaube, nach dem Abi raus ist oder so und am Ende mit Shopify eine der wertvollsten Firmen der Welt gebaut hat. Irgendwie wertvoller als Volkswagen, Daimler und BMW zusammen, die Firma. Und der hat am 9. Mai, also vorgestern, einen neuen Blogartikel released, den ich heute Morgen gelesen habe und den ich super fand. Deshalb habe ich ihn mit aufgenommen. Da geht es nämlich um den neuen Agent River, den Shopify für sich nutzt. River ist ein AI-Agent, der in Shopifys interner Slack-Umgebung lebt. Und ich bin auch total gespannt auf deine Meinung gleich, Tobi, aber an sich war das eine sehr, sehr, sehr interessante Gedankenweise, weil er davon, er hat erstmal erklärt, was macht River, der AI-Agent. Der kann halt jegliche Codes lesen, der kann Tests laufen lassen, der hat alle FAQs hinten dran, also eigentlich die gesamte Arbeitsumgebung und Arbeitswelt von Shopify kann in Slack mit River gemeinsam gemacht werden. Da können Pull-Requests geöffnet werden, es können Zahlen aus dem Data Warehouse gezogen werden, etc. Das heißt, das, was sonst ein Tobias Schnitzler in Claude Code oder in Cursor oder in welchem IDE auch immer macht, machen die Leute bei Shopify teilweise jetzt in Slack. Ein paar Zahlen dazu aus den letzten 30 Tagen, jetzt ist er ja vorgestern damit publik gegangen. Es gibt 4450 verschiedene Slack-Channels, die bei Shopify seitdem geöffnet wurden, um mit River zu arbeiten. 5938 verschiedene Shopify-Mitarbeitende haben River genutzt. Jetzt kommt das Spannende an diesem Tool, was eine ganz neue Denkart ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Denkart ist, die vielleicht bei uns in Firmen mehr Anklang finden wird in der Zusammenarbeit mit AI, weil wir müssen ja auch alle immer daran denken, wir suchen ja immer noch so ein bisschen nach dem Weg, wie kollaborieren wir im Arbeitskontext mit unseren Agents. Hat jeder seinen eigenen AI-Agent oder gibt es nicht irgendwann einen Arbeitskollegen, der der große AI-Agent ist, der viele Sachen machen kann. Nämlich das Interessante bei Tobi und wie er das für Shopify entschieden hat, ist, River geht nicht in DMs, also nicht in Direktnachrichten. Du kannst also nicht mit River wie mit deinem Claude-Chat privat chatten, sondern du kannst einzelne Channels eröffnen oder er ist in jedem einzelnen Shopify Slack Channel, den es so gibt, drin. Du kannst aber auch einen neuen öffentlichen Channel zu einem Problem mit ihm öffnen und jede Konversation wird deshalb auf einmal suchbar. Jeder kann mitlesen, mitarbeiten und mitlernen und er hat das wirklich in seinem englischen Blogpost, hat er das wirklich mit einem deutschen Wort beschrieben, mit der Lehrwerkstatt at Scale, also wirklich ein Learning Hub auf einer Skala einer der größten Firmen dieser Welt und es ist wie ein Klassenzimmer. In seinem zum Beispiel, er hat sich dann einen öffentlichen Slack selber gemacht, Tobi-River, sind 100 Leute, die lesen immer mit ihm mit, die können ja auch korrigieren, die können in einen Thread mit einem River-Agent mit reingehen und so weiter und es hat einen unfassbar positiven Impact auf die Firma. Die nutzen es immer mehr. Vielleicht noch abschließend, dann würde ich gerne auch mal dein Take dazu haben. Natürlich ist es so, dass diese KI-Systeme, Chats etc. auch wieder so eine Art Schatten-IT-Abteilung bilden, ne? Weil auf einmal geht jeder sozusagen aus komplett der Slack-Welt raus, aus der Gmail-Welt raus oder wo immer man arbeitet und arbeitet für sich alleine mit seinem Agent. Und er hat das beschrieben mit einer Sache, die er schon, ich glaube, er sagt, er hat das 2020, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, 2020 schon mal gesagt, sein Credo ist, the speed of an organization is determined by the speed of its lowest bandwidth communication channel. Das bedeutet, er hat sozusagen gesagt, wie schnell eine Firma ist, hängt immer davon ab, wie der einfachste, niedrigschwelligste Kommunikation und Kollaborationsart ist. Und er hat gesagt, das ist eine Art, mit der jede Firma so extrem schnell werden kann, weil es gibt nicht mehr nur noch 20 Clouds für 20 Mitarbeiter bei Mokebo, sondern es gibt halt einen super trainierten Agent in verschiedenen öffentlichen Channels. Jeder kann lernen, jeder kann arbeiten und die ganze Firma kann dadurch viel schneller werden, weil vielleicht Fragen nur einmal gestellt werden. Wenn einer die gleiche Frage stellt, kann River als Agent sofort sagen, vor 3 Wochen hatte schon mal Tobi genau das gefragt, hier war die Antwort. Und finde ich einen mega spannenden Ansatz. Tobi Lüttke ist dafür bekannt, sehr philosophisch über Dinge nachzudenken. Ich finde, er trifft da immer den richtigen Ton. Und wer weiß, vielleicht ist das für die Arbeitsumgebung irgendwann der richtige Weg. Tobi, was denkst du dazu?
Also bei mir, ich habe ein viele Gedankengänge gerade, weil das ist für mich in der Tat, das ist ja auch der Sinn von Waver. Wir lernen ja auch voneinander, ne? Und du hast ja immer diese coolen Extra-News, die du irgendwo immer rausholst, diese Rosinen, die du pickst, das finde ich immer cool. Und ja, es klingt für mich wie ein Wikipedia auf Steroiden irgendwie, ne? Nur halt dynamisch und nicht statisch. Ich habe so ein paar Gedankengänge dazu, was ich jetzt so ein bisschen auch bei uns jetzt gerade vergleiche, und ich verstehe diese Schattenseite total, was er meint, weil das Problem ist ja, dass viele dann ihre eigene Suppe irgendwie kochen. Ja, A natürlich in voll fremden Systemen, was ich glaube, auch wenn man über einen Informationsgrad spricht, der nicht in ein fremdes KI-System gelangen darf, immer ein grundsätzliches Problem ja auch darstellt, ne? Weil, ja, Stichwort Opt-out, also wenn ich eine klassische Cloud-Subscription habe für $20, ich glaube, da kannst du gar nicht ein Opt-out oder sowas machen. Das kannst du erst bei den größeren Max-Modellen irgendwie ab $90. Das heißt, alles, was du da reinhaust, sagt Anthropic, okay, wir trainieren halt unsere Modelle, hau rein in den Kontext, ne? Das ist ein Thema. Auf der anderen Seite, wie du sagst, dass man voneinander lernt, finde ich ein super spannendes Ding. Ich kann aber kurz sagen, was sich bei uns so tut. Bei uns ist es so, dass ich mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wo arbeiten wir im Team eigentlich drin? Weil, also wir haben ja auch Google Workspace wie ihr, Philipp, aber bei uns arbeitet, glaube ich, keiner irgendwie in Gemini. Es nutzt ehrlich gesagt keiner. Ich arbeite in VS Code mit Cloud Code Plugin. Die Entwickler arbeiten dann meistens mit Cursor und nativ im Terminal irgendwie. Die stehen halt auf, weiß ich nicht, 1980er-Style.
Es muss halt cool, wie Rotzer, ne, aussehen.
Genau. Unser Marketing-Backoffice, die sind dann in Langdoc zum Beispiel unterwegs. Und das ist halt für uns auch so ein Thema. Immer die Frage, wo liegen halt die Daten, wie kommst du halt da ran? Ne? Und das haben die natürlich geil gelöst, weil Slack ist ja dann die Kommunikationsart. Und da ziehen sie es raus. Gedankengänge ist, technisch interessiert mich natürlich, was passiert da im Hintergrund, weil das ja unglaublich viele Daten sind, die drin sind. Also das ist wahrscheinlich ein Knowledge Graph, wo Unitäten gebildet werden, sonst könnte das System dynamisch gar nicht dazulernen. Das ist ja, ja, super wichtig, ne? Weil wir haben alte Informationen, wie jetzt bei uns, ne, letzte Woche KI-News, alter Hut, ne, irgendwie. Und heute haben wir das und das muss ja irgendwie ersetzt werden. Das System muss halt verstehen, okay, diese News ist ja, also, oder dieses Thema wird jetzt so umgesetzt, das ist die Benchmark, ne? Ja. Auf der anderen Seite, dieses Thema Onboarding hier für die neuen Mitarbeiter, super spannendes Thema, ne? Dass du einen Channel hast, wo du eigentlich alles fragen kannst. Du brauchst nicht mehr diesen Kollegen, den du immer anhaust. Du kannst einfach River fragen und River gibt dir dann eine Antwort. Und das finde ich spannend. Also ich finde es super, super cooler Case.
Es ist ja wirklich, desto mehr man drüber nachdenkt, kommen dann einfach Sachen, ne? Weil oftmals baust du ja auch neue Abfolgen. Und wie oft hat man das Thema auch bei Mokebo schon gehabt, dass man was übergeben muss. Also ich habe was gebaut, ja, oder ich mache, ja, und ich will es jetzt übergeben. Voll. Und dann macht der eine das und der ist im Urlaub und dann kommt der zurück und so. Oder du hast einen neues Tool oder neuer Ablauf gebaut, aber erstmal baust du den eigentlich nur bei dir. Aber irgendwann ist halt einfach zu haben, du baust was und parallel kann der andere sofort auch damit was machen oder kann sofort nutzen. Es ist halt eine Infrastruktur. Die AI oder ist sozusagen ja die Basis, in der das alles zusammenlaufen könnte oder der dir auf jeden Fall helfen könnte, sehr schnell auf das gleiche Knowledge zu kommen. Irgendwann erübrigen sich dann vielleicht ganze Übergaben oder ganze, ja, wer owned welches Projekt. Also wenn man das einfach nur mal philosophisch weiterdenkt, wo das hinführen könnte für die Arbeitswelt, jetzt ich rede da nicht von Endkonsumenten, sondern wie arbeiten wir in Teams zusammen, ist das schon eine geile Idee. Ich glaube übrigens, weil du gefragt hast, wie er das gemacht hat, ich meine, das ist ein OpenClaw-System gewesen von ihm. Also ich meine, er hat da OpenClaw für genutzt, aber also OpenClaw, nur kurzer Exkurs, ist ja das, Peter Steinberger, ich glaube, du hast es in der allerersten Folge nie erschienen ist, hast über Peter Steinberger gesprochen, aber Österreicher und der Gründer von OpenClaw, die dann in OpenAI aufgegangen sind quasi ein Agent, der lokal auf deinem Rechner arbeitet, den du irgendwie per, weiß ich nicht, Telegram oder so alles fragen kannst. Das ist so ein bisschen Open Source mäßig ein Riesending gewesen, ein Riesenhype. Ja.
Spannendes Thema. Ein Gedankengang noch dazu und dann können wir gerne mal in den Deep Dive, wenn du einverstanden bist, reinspringen, denn wir haben ja heute noch ein Kernthema mitgebracht. Ich glaube, was halt spannend ist, ist folgender Case, auch Abhängigkeiten untereinander krass zu sehen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten bei uns vor ein paar Wochen ein Webinar initiiert, das wir einfach für unsere, ja, ich sag mal, warmen Leads machen wollte, für die Leute in der E-Mail-Liste. Das war eher klein gehalten, weil wir damit gerade starten. Wir wollten einfach so zweiwöchentlich ein Webinar machen und dann hatten wir einmal das Webinar kurzfristig verschoben, hatten das aber nicht zu unserer Marketing-Mitarbeiterin mitkommuniziert. Und sie hatte dann schon was losgetreten oder beinahe was losgetreten, was wir dann kurz vorher noch gestoppt hatten. Aber wie spannend ist das, wenn du einfach River fragst, hey, das und das mache ich jetzt gerade, hat das irgendwie eine Auswirkung, muss ich nochmal irgendwo drauf achten oder so. Und River versteht, ah, Moment mal, die Mitarbeiter haben da und da dies und das gemacht. Also weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist ja, so wie, du hast sonst dein Trello Asana Monday Board und musst dich sonst durchwühlen oder du hast, kannst das nur in den Weeklies im Team machen und so fragst du es. Ne? Also ich finde das ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Genau.
Check-in, Tobi. Wie war denn deine letzte Woche? Lowlight, Highlight, ich will alles wissen. Was war richtig gut, was war richtig Katastrophe, seit wir uns das letzte Mal gehört haben? Es sind noch nicht so viele Tage, aber es war zumindest ein langes Wochenende, glaube ich. Auf jeden Fall ein sonniges.
Also Highlight ist, ich hatte am Freitag nochmal eine richtig geile Session mit einem unserer Entwickler. Also da konnte ich mal so richtig mich ausleben mit dem. Wir waren hands-on. Ich auf unseren N8N, wir sind mittlerweile auch Self, also haben zwei N8N-Versionen, eine Self-Hosting für eine unserer Produkte, was hart skaliert werden kann.
Oh.
Und eins, was intern läuft in der Cloud-Version. So. Und wir haben dann gearbeitet und er hatte halt war in Superbase unterwegs und hat dann halt die Tables gebaut, die Queries gebaut und ich habe halt in N8N gebaut und wir hatten halt einen richtig geilen Case für eines unserer Produkte, die Sales Engine, gebaut und das hat wieder richtig Spaß gemacht. Also es war wirklich richtig cool und da merkt man wieder, wenn man sich
deep
so ein bisschen
deep down im Operativen. Yeah.
Genau, wenn man sich einschließt, ne, und dann geht das richtig zur Sache, aber du merkst dann auch, und das kennst du ja abends dann auch wieder so, das ist dann ja kein Lowlight, aber eher so das schlechte Gewissen, denkst du so, ah, eigentlich bin ich ja auch hab ja einen Geschäftsführer mit Chris, also Co-Founder, wir sind ja beides Geschäftsführer und eigentlich ist es halt nicht die Aufgabe, irgendwie CTO-Tätigkeiten mehr oder weniger so mitzumachen, aber du machst es ja trotzdem irgendwie, ne, so.
Ja, und das also ist doch das eigentlich, also das heißt, das war so ein bisschen Lowlight, weil ich musste da gerade so schmunzeln, weil ich an was Ähnliches gedacht habe, nachdem man jetzt so viel umgesetzt hat, aber auch Hobbyprojekte hier und da mal so ein bisschen macht, dass man, wie gesagt, oh, ich muss eigentlich aber gucken, eher an Mockebo, nicht zu viel in Mockebo zu arbeiten und so weiter, aber gleichzeitig macht es einem halt einfach so Spaß, so komplett in was Neues, aber auch in was Detail und Operatives reinzugehen. Gutes Beispiel.
Wie war es bei dir?
Ja, also bei mir ist das, für die, die mich jetzt kennen und zuhören, wissen ja, für mich ist das Outdoor-Geschäft total wichtig. Ein Großteil, oder nicht ein großer, aber ich würde sagen so 20% unseres Umsatzes oder zwischen 15-20% unseres Jahresumsatzes kommt über das Outdoor-Geschäft. Also es ist schon sehr, sehr relevant für uns. Wir hatten einen super guten Start Anfang Mai mit super viel Sonne. Dann war letzte Woche schon so ein bisschen volatiler. Dann wurde es zum Wochenende nochmal gut. Und jetzt ist halt Katastrophe, nur noch Regen. Also das ist so ein bisschen, was das Business angeht, so ein Thema, mit dem ich mich rumschlage. Auf der anderen Seite Highlight, ich meine, das, was wir hier machen, ist sicherlich für mich richtig cool. Wir grooven uns noch ein, aber irgendwie macht es Spaß und ist das Richtige gerade als weiteres Hobbyprojekt. Und vielleicht auch auf der Business-Seite trotzdem auch, wir haben Schande auf mein Haupt erst dieses Jahr richtig angefangen, Umsatzpläne zu machen, also sehr komplexe Datenmodelle gebaut und so weiter, um mal zu sagen, okay, wir können nicht mehr so in den Tag hineinleben, wir müssen eigentlich irgendwie uns Umsatz und Ergebnisziele machen. Und das haben wir im Februar ausgerollt. März und April waren die ersten Monate, wo wir sozusagen gegen den Plan gelaufen sind und da halt total daneben geschossen haben. Aber jetzt im Mai, und das ist auf jeden Fall für mich auch ein Highlight heute, sind wir echt so aktuell minus 3,5% zum Plan, also fast auf Plan, würde ich mal sagen. Und genau, das ist halt so ein das sind so die kleinen Wins im Business, die zu dem Thema, da agiert man dann eher als Geschäftsführer und nicht zu sehr operativ, die ich auf jeden Fall feiere. Genau, also eigentlich eine gute Woche, Lowlights, Wetter darf nicht so viel regnen, bitte wünscht euch alle hier alle Teller heute aufessen, wir brauchen Sonne.
Das ist ein super Sprichwort, dann lass uns doch mal ein bisschen Sonne nochmal in den Podcast bringen, denn wir haben ja ein Deep Dive Thema mitgebracht, was wir ja gestern eigentlich so mehr oder weniger gesprochen haben und ich fand das cool und ich würde es, glaube ich, anmoderieren mit einer Nachricht, die du mir irgendwann mal, glaube ich, um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr geschrieben hast, wo nach dem Wortlaut war, dass du immer noch gerade in Claude Code rumhängst und du total angefixt bist davon. Du kommst einfach nicht davon los und du bist immer noch um die Uhrzeit da drin, anstelle jetzt schlafen zu gehen als Geschäftsführer und hängst halt da drin und lässt dir von dem Agent was zusammen coden. Und das ist nicht nur bei Philipp das Problem, das ist auch oft mein Problem. Und ich kenne super viele andere Leute, die auch dieses Problem haben. Also es ist anscheinend, ja, allgegenwärtig. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, lasst uns mal ein Deep Dive machen, wie immer, hands on by Waver. Wir sind bei der zweiten Folge, aber wir sagen es einfach mal wie immer. Wir sind beide gerade zum CTO geworden, ohne dass wir es wollen. Wir vernachlässigen vielleicht manchmal auch ein Stück weit die CEO-Rolle, einfach um geiles Zeug zu bauen. Aber
voll.
Es ist gerade einfach so, ich glaube auch, es verändern sich Dinge total und wir merken gerade selber, wie sich Rollen, wie sich Dinge verändern, wie Sachen einfacher werden. Philipp, magst du mal erzählen, ja, wie ist es bei dir?
Also, ja, voll. Also das ist so ein gutes Beispiel, was du gebracht hast mit der WhatsApp. Und es war wirklich nicht nur dieser Abend. Ich muss wirklich sagen, ich hatte das auch mit meiner Frau zuletzt, wo ich dann gesagt habe, boah, ich kann das nicht so bis 23:30. Andere können das ja gut. Das sind so diese Nachteulen, die abends richtig produktiv werden. Ich muss wirklich so eine sogenannte Wind-Down-Routine haben, dass ich irgendwie ab 21 Uhr ich früh schlafen, 22:15 Uhr schlafen gehen oder so und um 21 Uhr eigentlich runterfahren. Das merke ich nicht. Aber ich konnte dann nicht anders. Und ich muss hier eine Sache zitieren auf einem LinkedIn-Post, den ich mal hatte. Und da war dann der Punkt für mich, boah, Tobi, darüber müssen wir mal sprechen, weil er hat eigentlich recht. Gleichzeitig ist es schnippisch, aber er hat recht und das muss man besprechen. Der schrieb unter einem von meinen Posts mal, ich zitiere, zahlst du dir kein Gehalt? Fragezeichen. Was würde es kosten, wenn ich dich nun einen ganzen Tag buche? Und was passiert, wenn es dann doch nicht funktioniert? Fragezeichen. Und es war auf einem Post, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich eine Translation-App für Mokebo gebaut habe, weil wir früher irgendwie mehrere tausend Euro jetzt an eine Übersetzungsagentur gezahlt hätten oder irgendwelche unkontrollierbaren Shopify-Apps wie Translate and Adapt, vielleicht Shopify-User kennen die vielleicht, genutzt haben, die nur bis zu einem gewissen Grad wirklich gut ist und dann hast du sie nicht mehr unter Kontrolle und ich habe das halt zum Anlass genommen, relativ kompliziert, aber Claude Code, er ist halt, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin da nur der Aufsichtsratsvorsitzende, er entscheidet am Ende, er ist ja CEO, CMO und CTO, denkt dran, Leute, also lasst euch keinen Quatsch erzählen. Und der hat halt gesagt, Philipp, mach ein Python-Script, dann mach das, dann holst du dir jetzt hier einen API-Key den von Heiko dann oder Anthropic und so und so und so. Und ich bin halt darauf abgegangen. Es war halt unglaublich, dann wirklich zu sehen, wie er diese CSV dann da abgelegt hat und dann war da alles in perfektes Niederländisch übersetzt. Und ich würde es vielleicht aus zwei Perspektiven sehen. Der Herr, der das geschrieben hat, hat recht, insofern, dass er sagt, okay, ist das wirklich das, was er ja ungeschönt sagen möchte, ist das deine Aufgabe? Du tust sie irgendwie so, als wärst du Geschäftsführer von Mokebo und machst nebenbei irgendwelche Übersetzungs-Apps. Ich denke, da ist was Wahres dran und sicherlich sollte man auch immer reflektieren, wie viel Zeit man selber noch, ne, immer diese Unternehmenscoaches, die dann sagen, du musst am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten und du musst abgeben können und du musst delegieren können. So, ich würde von mir persönlich sagen, ich kann recht gut bis sehr gut delegieren. Ich habe hier aber das Thema, dass ich zwei Dinge glaube. Die erste Sache, an die ich glaube, ist KI, AI, und das ist auch der Grund, warum ich mir diese Zeit nehme, mit dir Wafer hier zu machen und diesen Weg eines neuen Podcasts von schon 1 Million Podcasts, die es halt irgendwie gibt, zu gehen, ist, ich glaube, KI und AI ist so disruptiv für die Arbeitswelt, für den Handel, in dem ich arbeite, für Lead-Gen und Dienstleistungen und Services wie bei dir, für alle anderen so disruptiv, dass die Geschäftsführer, die heute da am Start sind, das können müssen, um es an ihr Team weiterzugeben, um es die zu lehren, um es so. Und du kannst nur Veränderung herbeiführen, ich glaube ganz fest an Leadership by Example, also wirklich zu führen, indem du etwas vorlebst und die anderen gehen diesen Weg mit, weil es ist so disruptive, du musst so sehr erklären, dass es nicht deren Jobs bedroht, wenn die jetzt eine Automatisierung in meinem Team machen, sondern das ist, dass ich die feiern werde dafür, weil sie dann drei Sachen gleichzeitig machen können und vorher haben sie nur eine gemacht. Also es stärkt sie eher. Das ist die erste Sache. Also ich bin überzeugt davon, dass wir es verstehen müssen und dafür muss ich es anwenden, dafür muss ich meine Learnings machen. Und die zweite Sache ist, bin ich auch ganz ehrlich, es macht halt einfach dann auch Spaß. Und wenn etwas Spaß macht, ich habe das mal von dem Gründer von Snox, dem Johannes Kliesch, der hat das irgendwann mal gesagt, als er gesagt hat, warum er einen Anteil an Snox verkauft hat, hat er gesagt, er macht Dinge so lange, wie er Bock darauf hat. Und wenn ihm die Dinge Spaß machen, dann gibt er auch sein letztes Hemd für die Firma und macht auch die blöden Sachen. Wenn er aber dazu gezwungen wird, nur die Dinge zu machen, die von ihm erwartet werden, verliert er die Lust und macht es nicht mehr. Und deshalb ist es vielleicht der zweite Punkt so, wenn ihr anfangt, Bock auf ein Thema, und das muss ja nicht Claude Code, das kann ja auch sein, ihr findet jetzt N8N cool oder ihr wollt Schulung mit dem Team machen oder ihr wollt euch in Buchhaltung AI oder was auch immer, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, als Geschäftsführer oder auch als Führungskraft, es muss ja nicht nur Gründer oder Geschäftsführer sein, sondern Führungskraft, macht das, investiert diese Zeit, weil es hilft dann auch aus meiner Sicht, das weiterzugeben und das zu verkaufen innerhalb des Teams. So, das sind so, wie ich es mir selber schön rede, sage ich mal. Bin gespannt, was du denkst.
Ich gehe da total mit. Also ich meine, ich glaube, da unterscheiden sich ja unsere Rollen auch oder auch die Businessmodelle natürlich grundlegend, ne? Weil bei uns ist, wir sind eine KI, ich sage mal, eine KI-Bude, eine KI-Firma und für mich ist immer super wichtig, dass wir das, also ich sehe uns immer so ein bisschen auch als Vorreiter und Vorlebner und wir versuchen deswegen auch immer nach vorne zu gehen, auch sehr viel ausprobieren und da ist natürlich auch sehr viel Mist, den man macht und super viel Zeit, die du verschwendet hast, weil du irgendwo dran warst und rumgefrickelt hast und am Ende geht's doch nicht, aber hey, das ist so wie damals, als ich irgendwie, weiß ich nicht, 7 Jahre alt war und mit dem Lego gespielt habe. Dann hast du Lego-Technik gehabt, dann musstest du das irgendwie zusammenfrickeln und wenn es nicht geklappt hat, ja, dann musstest du halt trotzdem weitermachen und irgendwann hast du gemerkt, okay, es liegt halt nicht daran, dass der Mitarbeiter, der das Technik-Ding gepackt hat, nicht irgendwas vergessen hat, sondern dass du selber noch nicht die Kompetenz hattest, dieses, keine Ahnung, Fiberglas-U-Boot, was ich damals hatte, aufzubauen. So.
Ja.
Und da geht es halt um Skills und ich finde, also es ist so wichtig, wie du sagst, man musste dieses Project nehmen. Und man muss einfach mal machen. Und wenn man merkt, was dann da geht, dann gibt das auch Inspiration. Das gibt unglaublich viel Inspiration, um auch weiter Dinge weiterzuentwickeln, weil wir werden irgendwann, und wir haben es schon angedeutet, wir werden da eine separate Folge zu machen, da werden wir auch richtig lange mal drüber sprechen, glaube ich, über KI-basierte Geschäftsmodelle, weil da wird super viel gehen. Und um da überhaupt diese Möglichkeit zu haben, damit ein Geschäftsführer das einschätzen kann, muss er doch Touchpoints damit haben. Ne?
Ja.
Weil also ich bin jetzt nicht so wie du, ich glaube, ich bin nicht so gut in Sachen abgeben. Ich versuche Dinge immer auch zu checken, so ein bisschen zu kontrollieren, auch irgendwie im Loop zu halten, weil ich da auch einen gewissen, also so rede ich mir das schön, einen Perfektionsansatz habe. Aber letzten Endes kann ich dadurch auch Sachen einschätzen. Und wenn ich im Team sehe, so werden Workflows gebaut, also als Beispiel, ne, ich sehe super viele NLN-Workflows, die Leute mir irgendwie zeigen oder sowas. Und ich kann dir sofort, in 2 Sekunden, würde ich sofort sagen, was daran schon gar nicht geht. Und das liegt immer daran, weil die Leute nichts intern dokumentieren. Keiner checkt, was macht dieser Prozess, was macht diese Note, was macht das. Meistens ist es zu groß, das ist schwer zu debuggen. Das kann ich aber nur einschätzen, weil ich es jemals selber gebaut habe und verstehe.
Ja. Ja.
Ich will jetzt auch nicht sagen, Leute, Geschäftsführer, macht, weiß ich nicht, 100 Millionen, baue selber N8N-Workflows. Das will ich damit gar nicht sagen. Ne?
Aber man muss
das machen, ne?
Ich meine, wir haben gerade noch über Tobi Lüttke gesprochen von Shopify. Ich meine, wenn du dir diesen Blogpost von ihm durchliest, er ist 100% operativ in dem Ding. Wahrscheinlich hat der River gebaut. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
okay.
Was du sagst, ich finde das total stark, was du auch sagst, dass du diesen perfektionistischen Ansatz. Ich denke, bei dir ist das auch nochmal relevanter, weil die Flows, die du baust, sind am Ende die Sales Engine, die bei den Kunden funktionieren muss. Ne? Bei mir ist es natürlich dann ein Teilprojekt, ein Übersetzer, wenn der nicht geht, verkaufen wir immer noch Möbel. So. Aber dieses Mindset zu sagen, es ist okay, so maximal ans Operative oder ans Detail ranzugehen, weil es ist ja trotzdem was komplett gänzlich Neues. Und es ist ja immer die Frage, wir haben es gesehen bei den Cloudflare-Entlassungen, wo der CEO ja auch gesagt hat, irgendwie wir müssen sozusagen die Leute uns erleichtern, um die Leute, die sozusagen auf diesem Weg nicht die richtigen sind, sage ich mal. Ne? Und es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie merkt man denn, welche Mitarbeiter die richtigen sind? Und ich habe sozusagen meine Hypothese, warum ich auch sage, dass es wichtig ist, dass ich es vorlebe, ist, damit ich es teachen kann, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, die Leute, die ich im Team habe, will ich dahin bekommen, soweit es geht, weißt du? Also wir haben jetzt eine Umfrage letztens gemacht, ich habe sie mir tatsächlich nicht, beim nächsten Mal kann ich mal ein paar Zahlen mitbringen, aber wir machen immer quartalsweise so eine kleine Dimokebo Connections, ne? Wir sind irgendwie jetzt 16, 17 Leute, ganz kleines Team, aber trotzdem fragen wir einmal im Quartal so ab, wie fühlt ihr euch etc. und nehmen auch immer einen neuen, also ist komplett privat, nehmen auch immer eine neue Sektion auf, diesmal haben wir noch die Sektion KI, wie fühlt ihr euch mit KI? Habt ihr Sorge, dass diese Push für Produktivität irgendwie euch Angst um den Job macht oder so? Und ich habe hier schon einmal reingeguckt letzte Woche, da haben schon ein paar drauf, die alle gesagt haben, nee, überhaupt nicht. Also die checken auch so total, dass es überhaupt nicht darum geht, sie wegzurationalisieren, sondern ich will, dass die, ich sage das immer wieder, ich will, dass ihr durch, wie, seht, wie ich es werde zu jemandem, dass ihr das auch werdet, sodass wir alle gemeinsam eine super, super Firma und super produktiv werden können. Und ich glaube halt eben nur, dass das funktionieren kann, wenn man selber extrem weiß, wovon man spricht und nicht da irgendwie irgendwelche Anekdoten rumwerfen kann und selber nicht erlebt hat. Nämlich auch diese Sachen, was du von Lego erzählt hast, dann, dass es halt einfach nicht klappt und dass du einfach festhängst und dass du selber die ganze Zeit durchgehen musst, bis du es hinbekommen hast, ne?
Und das ist, also davon bin ich jetzt persönlich für mich überzeugt. Ich denke aber, es hat auch andere Ebenen, ne? Also ich denke, das können wir auch auf alle runterbrechen, weil klar, wir hängen jetzt irgendwie deep in Cloud Code, machen so CTO-Tätigkeiten oder so. Wenn ich jetzt irgendwie auf andere Leute gucke, die, weiß ich nicht, in anderen Arbeitsbereichen sind, dann müssen sie ja nicht so tief reingehen. Aber ich kann mich an eine Situation bei uns noch dran erinnern, wo ich mit einer Mitarbeiterin aus dem Backoffice dran war und wir hatten immer so das Thema Angebotstexte. Dann waren wir mit dem Kunden in Calls damals, als wir noch sehr viele Custom-Projekte gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn jetzt irgendwie Fireflies mitläuft, damit wir Gespräch transkribieren können. Es hilft uns nachher auch den Punkt wieder zu finden und das ist ja auch so. Und damals war das so, dass sie sich auch die Gespräche reinziehen musste. Sie musste Informationen von uns haben, um diese Angebote zu erstellen. Das war immer so richtiges Slack-Ping-Pong, ne? Das war einfach echt nicht cool und es hatte nie die Tiefe. Mittlerweile nutzt sie bei uns einen Agent namens Freddy, ne? Freddy Fireflies. So, ne? Wir haben immer die Agents, wir haben immer so gebaut, die zu den Tools passten.
Cool.
Immer mit den Vornamen, weil cool. So konnte man sich das merken. Und Freddy ist einer der wenigen Agenten, die es heute halt noch gibt. Und damit kannst du halt auf Fireflies zugreifen und holt sich das selber und gibt cool. halt direkt was richtig Geiles. Und ich weiß ja. noch, als sie zu mir sagte, boah, Tobi, das ist der Hammer, damit zu arbeiten. Und das fand ich cool. Und jetzt denke ich mir, okay, das Coole ist ja, wenn du die Leute so befähigst, dass sie selber gucken, ja. was brauchen sie in ihren Bereichen? Weil ich bin halt nicht im Backoffice drin. Ich kann mir so ein paar Sachen zusammenreimen, aber ich will jetzt auch nicht da so tief reingehen, aber ich will, dass die Person, die diese Sachen, Tätigkeiten ausführt, versteht, guck mal, das ist das Potenzial, das kann ich machen und dann auch gerne so ein bisschen, hört sich blöd an, ein bisschen spielerisch auch gerne rannimmt und ich bin gerne bereit, jedem Absolut. Mitarbeiter ein paar Stunden in der Woche dafür zu geben, dass ich sage, ey, mach das einfach,
Voll.
Weil ich genau weiß, das, was ich durchgemacht habe, haben die auch.
Ja.
Der Unterschied ist, die können mich jetzt fragen oder einen unserer Entwickler fragen, der ihnen garantiert weiterhelfen kann und müssen halt nicht dann gefrustet nach Hause gehen um 12 und morgens wieder durchbeißen, ne? Aber sie können das umsetzen. Ich glaube, deswegen ist es super wichtig und auch für Führungskräfte, auch für Geschäftsführer, in dieses Thema einfach reinzugehen.
Ja, 100%.
Weil
ja,
es ja. ist einfach ultra wichtig.
Super Schlusswort. Ja, ich glaube, trotzdem ist an alles einer Wahrheit was dran. Irgendwann muss man vielleicht dann auch den Punkt natürlich schaffen, dann wieder zu delegieren und zu sagen, alles klar, ich habe es jetzt an einem State, dass ich es so weit verstanden habe, dass ich jetzt meine Energie in das Coaching, in das Entwickeln des Wissens auf die andere Person oder auf das Team investieren kann, um weiterzugehen. Aber der Weg dahin ist sicherlich einer, wo man sich überhaupt nicht schämen sollte, super viel Zeit in dieses neue Abenteuer KI zu investieren. Und wer weiß, am Ende sind es vielleicht dann die doch wieder zentraleren Systeme wie ein River statt dezentral, jeder in seinem eigenen Anthropic-Chat, ist es eher der eine große Agent in Slack, über den man dann wirklich richtig gut noch Wissen verteilen und schulen kann. Hat mir großen Spaß gemacht, Tobi. Wir haben
eine gute Punktlandung
hingelegt. Ich freue mich total schon auf nächste Woche. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts zu sagen, außer esst bitte die Teller auf, Sonne und ich freue mich auf nächste Woche. Peace out.